gut aus, die Bluse. Ist die von uns? Nicht von uns? Und dann gefällt sie mir nicht. Also wie gesagt.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
Auf die Beine, ihr Affen der Welt.
Mit einem Fernsehkünstler ist es wie mit unserem Schweinebraten.
Was?
Er kriegt auch erst sein richtiges Gesicht in der Röhre.
Die Menschen können alles. Das hängt vom Charakter ab. Verstehst du?
Nein, aber ich werde es mir merken.
Ja, hier sind wir wieder mit Muckefunk und Fernsehfunk, mit Windbeuteln, einem schönen gedeckten Tisch, mit meinen reizenden Kollegen. Jürgen, warum hast du eigentlich keinen Spitznamen? Karnal?
Ja, warum habe ich eigentlich keinen Spitznamen? Keine Ahnung. Aber unser heute Gast, unsere Gastgeberin, unser Gast in unserem Podcast, die hat einen Spitznamen.
Ja, ich weiß.
Und wer jetzt die Einführung nicht gelesen hat auf dem Podcast, jetzt auf dem aktuellen, der wird jetzt erfahren, dass wir heute bei der Lütten sind.
Hi.
Bei Angelika Mann.
Hallo.
Guten Tag.
Von allen nur die Lütte hier nennen.
Aber ich nenne dich immer Jürgi.
Ja, ich weiß, ja.
Also ich habe für ihn einen Spitznamen.
Ja.
Und ich vielleicht mache ich das jetzt auch.
Ich sage ihm auch bei jeder Gelegenheit, dass ich ihn immer geliebt habe.
Ja.
In jungen Jahren schon.
So, Steffi.
Ich kenne uns 50 Jahre.
Jetzt habe ich meine Schlagzeile, jetzt kann ich schon nach Hause.
Ja, ich kann schon nicht. Siehst du, haben wir unser Ding jetzt schon. so lange kennen wir uns jetzt schon, wa?
Ja,
oh,
über 50 Jahre. Also da war ich mit Lacomi unterwegs.
Ja.
Und ich glaube, wir haben im Kabelwerk Oberspree gespielt und du hast da...
Ja.
Und da fand ich dich damals schon schau.
Ja, ja. Und dann bist du einfach nach dem Westen gegangen und dann war die Affäre zu Ende.
Dann war die Affäre vorbei.
Jetzt haben wir einmal unsere ganzen Themen gestriffen.
So, und jetzt gehen wir mal ein bisschen
jetzt
konzentriert.
Jetzt gehen wir mal in die Tiefe. Genau.
Steffi übernimmt, komm.
Ja.
Haben wir denn übrigens gesagt, dass du Steffi bist? Steffi Heinrich, die stellvertretende Chefredakteurin von der Super TV. Damit wir auch Kompetenz am Tisch haben. Ja. Nicht, dass wir hier nur alte Geschichten unter uns erzählen.
Ja, ich darf heute dabei sein bei dem Freunde-Talk. Ja, es war nicht nur Lütte, es war immer irgendwie unsere Lütte. Ne?
Ja, stimmt, man war so ein bisschen, wie heißt das, Volkseigentum.
Ne? Ja.
Aber das geht auch bis heute. Ich war jetzt dann in Dresden, da mache ich eigentlich nur den Grüß August.
Mhm.
Da gehe ich nach rechts und ach, unsere Lütte ist da. Ja. Freut mich. Manche Leute weinen, wenn sie mich sehen. Ich weiß nicht, ob vor Erschütterung oder vor Liebe.
Na, wahrscheinlich vor schöner Erinnerung.
Ja, vor schöner Erinnerung. Du bist meine Jugend. Und das ist, aber ich finde das sehr schön.
Ja.
Und mich haben auch immer alle geduzt. Also auch die Volkspolizei.
Ja.
Egal, oder beim Kulturministerium. Ich war halt immer die Lütte.
Ja,
unsere Lütte. Ja.
Der Name an sich, der impliziert ja schon, das ist schon...
Unsere Kleine.
Unsere Kleine, da kann man schon ganz anders mit umgehen.
Hat meine Mutter, die, obwohl die Thüringerin ist, da war... und eigentlich mit dem Plattdeutschen überhaupt nichts, ist ja Plattdeutsch, überhaupt nichts zu tun hat. Lütte, Lüttje, Püttje, Lüttekind und so wurde genannt.
Versteht man auch überall. Und nicht gegen Thüringer. Hier sitzt auch eine Thüringerin.
Gar nicht. Gar nicht. Meine Mutter war Thüringerin. Ich habe gar nicht
schön, das wusste ich gar nicht.
Ja, und meine Mutter hat die schönsten Torten, nee, nicht Torten, die besten Kuchen gebacken und die besten Klöße eben.
Das glaube ich.
Ja.
Na gut, ist ja auch ein Image, was man verteidigen muss als Thüringerin.
Ja,
danke.
Klöße.
Und dann hast du den Namen mit in die Karriere genommen. Und
na, der ging über die Schule, ich war ja im Kinderheim, war nie im Kindergarten, sondern im Kinderheim. Und das war überall, also mich hat nie in der Angelika hinein, weil ich ganz erschrocken bin in der Angelika.
Ja.
Hab ja nicht hingehört.
Ja,
nee, das hat sich so wirklich.
Bist du Heimkind?
Ja, ich war 5 Jahre in einem Kinderheim, aber in einem katholischen Kinderheim in der DDR, also in Berlin, Pappelallee, St. Josefsheim. Ich rede davon sehr gut, also ich war kein armes Heimkind, was irgendwo, sondern ich bin in einem katholischen Kinderheim 5 Jahre gewesen, mein Bruder noch ein bisschen länger, 7 Jahre, weil unsere Mutter Krankenschwester war und im Schichtdienst gearbeitet hat und mein Vater... sich anderweitig umgetan hat und die stand dann alleine da mit 2 Kindern und hat in West-Berlin gearbeitet, weil sie hat dort auch gelernt, also sie hat im Franziskus-Krankenhaus gelernt, gegenüber vom Interconti Charlottenburg. Und da ist die natürlich, hat die da am besten wieder, also als die dann wieder anfangen musste zu arbeiten, hat die da gearbeitet, wo sie Leute kannte und das war halt in West-Berlin. Und ja, von Buch nach dahin zu fahren, hat ja immer schon eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. Wir waren klein. Krippe war auch nichts und dann hatten wir erst ein Kindermädchen, aber die hat da, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann hat sie einfach gesagt, okay, Kinderheim, da sind die gut behütet. Und ich bin sehr fromm aufgewachsen. Mhm. Also so richtig mit jedem Morgen kam die Nonne um 6 Uhr in den Schlafraum und machte gegrüßet, seist du Maria, und wir völlig schlaftrunken, der Herr ist mit dir.
Ja.
Und manchmal mussten wir halt auch vor der Schule noch in die Kirche gehen. Aber ich habe da viel gelernt. Erstmal wurde da viel Kultur gemacht, Musik. Ich kam hin, als ich das erste Mal da war und mir das erstmal angucken sollte, habe ich gesagt, ach, hier wird ja Musik gemacht, hier bleibe ich.
Ja, ja.
Also da war ein kleines Harmonium, da war Blockflöten hingen da rum, ein Klavier war da, der Klavierlehrer kam ins Haus, also ich hatte meinen Klavierunterricht dort, ich musste nicht irgendwo hin. Und man lernt halt auch, wenn man in so einem Kinderheim, also mit Kindern zusammen ist, man lernt auch, die anderen wollen auch noch was. Also man wird sehr ensembletauglich.
Ja, ja.
Und ich finde das nicht das Schlechteste. Also für mich war das, heute gehen sie in den Kindergarten, da lernt man das sicher auch, aber wir hatten eben halt rund um die Uhr diese soziale Prägung.
Ja, ja. Was man heute Teamfähigkeit nennt.
Ja, das bin ich auch.
So in der Art, ja.
Ja, und wir haben halt auch Theater gespielt und wir haben sehr viel gesungen. Und wir haben zum Beispiel im Winter sind wir dann, wir hatten da auch ein Altersheim, wir sind dann so zu den Abteilungen gegangen und haben dort schöne Advents- und Weihnachtslieder gesungen. Und ich habe von Anfang an aus mir heraus immer gleich die zweite Stimme gesungen, weil ich das so langweilig fand, wenn sie alle gleich gesungen haben.
Ja, ja.
Und das konnte ich. Und da habe ich selber gestanden und dachte, ach, das ist ja gut, das klingt ja. So, und also das war nur eigentlich sehe ich das ganz positiv.
Ja. Damit ist ja eigentlich schon vorgezeichnet, letztendlich, was so aus dir geworden ist, oder?
Ja, das war auch völlig klar. Also ich habe, wir hatten ja auch so Erzieherinnen und die hatten dann natürlich Westradio an, dann lief dann Steigen das Traumut der Liebe und so weiter. Da habe ich gesagt, das will ich machen, das meins.
Ja, ja.
Also das war eigentlich für mich von vornherein klar.
Dann war die Apothekenfacharbeiterin praktisch nur ein kurzer Zwischenstopp.
Das war nur ein kurzer, geplant war natürlich, so wie die Familien das halt so planen. Ich sollte eigentlich Rebecca heißen. Und mein Vater war ja Arzt und der kam auch aus einer Familie. Also meine Großmutter war eine russische Ärztin, ihre Schwester Zahnärztin, ihre Eltern Apotheker. Also das war eine ganze Dynastie. Und da war eigentlich geplant, die Lütte wird mal Ärztin. So. Und dann haben wir ja auch in Berlin Buch gewohnt, da war eigentlich auch klar, da wurden alle irgendwie Arzt oder Krankenhaus.
Das ist ja Synonym für Krankenhaus für Berliner, ne?
Buch war die größte Krankenstadt Europas. Also wir hatten 5 oder 6 Krankenhäuser.
Ja, ja, ja.
Ist jetzt ja alles ein bisschen anders. Aber das war schon, damals war klar, ein Buch lebt, der wird irgendwie, geht irgendwie entweder Pfleger, Krankenschwester oder Arzt in die Medizin.
Ja,
das war eigentlich so, wie gesagt, bei mir auch geplant, aber da habe ich den dicken Daumen gezeichnet und habe gesagt, nö.
Und hast du den Substanzen zugewandt?
Ich habe mich dem ich habe mich dem wahren Leben zugewandt, der Musik.
Ah, okay, alles klar.
Sie ist schon wieder ein Stückchen weiter. Ja. Ich hätte jetzt auch gedacht, sie sagt, sie hat singend am Apothekertresen.
Habe ich nicht am Apothekertresen, sondern hinterm Schrank, im Aufenthaltsraum, hinterm Schrank und habe... Man sagt, verliebt sein, das wäre wundervoll. So was habe ich gesungen.
Ja, und dazu noch eine Prise Arsen.
Nee, und in der Pause musste ich immer singen.
Ja?
Ja. Ja, ja. Also die haben das scheinbar, ich kam schon in der Schule. 5. Klasse musste ich nach vorne, die Liebe ist ein seltsames Spiel.
Ja, Connie Francis.
Ich kannte auch alle Schlager. Und meine Mutter hat da, muss ich sagen, obwohl die ein absoluter Bach-Freak war, hat die aber doch irgendwie, meine erste Platte war Elvis Presley.
Ja.
Und Louis Armstrong, On the Sunny Side of the Street. Das waren so, also meine Mutter hat schon irgendwo auch mit dafür gesorgt, dass ich auch sowas höre. Und mein Vater hat ja Geige gespielt, als er noch da war. Und der war meine Mutter mal sauer, der sollte mal Bach spielen, aber der hat immer so halt die gängigen Schlager gespielt.
Ja,
auf der Geige klingt ja natürlich.
Ja, klar. Okay, David Garrett lebt davon gut.
Ja,
ja,
und zwar sehr gut,
ja, ja. Okay, aber jetzt kommt doch die Stelle in deiner Lebensgeschichte, wo du die Apotheke verlassen hast und
erstmal musste ich ja rein und weil man musste ja in der DDR einen anständigen Beruf lernen, bevor man Musiker wurde. Und das hat mein Vater wirklich organisiert. Er war Bezirksarzt von Berlin und der hat gesagt, ich wollte eigentlich in eine private Apotheke gehen, weil meine Freundin, die hat Abitur gemacht abends und hat tagsüber in der Apotheke gearbeitet.
Ja.
Und da habe ich gesagt, ach, da komme ich auch hin. Wir wollten nochmal zusammen sein. Wir haben viel Spaß gehabt zusammen. Und das war eine Privatapotheke in der Wichertstraße, Herr Albin. Und da hat mein Vater gesagt, meine Tochter geht nicht in eine Privatapotheke. Ich bin hier Bezirksarzt, das geht gar nicht. Und dann bin ich dann halt in die Apotheke Berliner Bär am Strausberger Platz, die jeder kannte.
Ja.
Direkt an einem von diesen Hochhäusern.
Ja.
Unten drin, da war ich dann.
Okay.
Aber das war schön auch da.
Ja.
Weil jeden Tag ganz viele Leute reinkamen.
Mhm. Mhm.
Viel Publikumskontakt.
Ja. Ich hatte da schon Publikum. Ich habe ja da auch, durfte da auch immer verkaufen. Das durfte ich.
Mhm.
Das, und ich kann Salben rühren. Ich habe das alles gelernt.
Ja, eben, sag ich doch. Substanzen.
Irgendwann ging es dann über die Musikschule Friedrichshain, habe ich gelesen. Und da stelle ich mir dann immer vor, wie dann die ganzen Namen, die wir nur aus dem Radio kennen, zusammen die Schulbank drücken.
Hm. Ja, war so. Ja? Naja, ich habe dann erst noch, ich war noch in einer Apotheke im Hedwig-Krankenhaus und dann war ich im Club der Kulturschaffenden, habe ich im Büro gearbeitet und habe die ganzen Schriftsteller kennengelernt, da, so Harald Hauser und so weiter alles. Und dann bin ich aber in der Musikfreund. In der, was hieß die damals, Karl-Marx-Allee?
Keine Ahnung.
Frankfurter Allee. Also der Musikfreund ist, wo Frankfurter Allee ist.
Also dieser Podcast wird ja weltweit ausgestrahlt.
Ja, da
ist ja überall zu hören.
Da lernen die alle was über Berlin. Und die lernen
heute, habe ich jetzt schon, bis hierher schon gemerkt, schon sehr viel über Berlin.
Ja, ja.
Ich will es nur sagen, das war uns nicht zu sehr da rein vertiefen. Ja.
Aber dieser Musikfreund ist schon deshalb wichtig, weil da kamen die ganzen Musiker rein von der Musikschule Friedrichshain.
Okay.
Unter anderem Conny Bauer, der weltberühmte Posaunist.
Ja. Jetzt
und ich stand da und dachte, Conny Bauer.
Ja.
Ja.
Und er hat da Noten gekauft oder was? Oder?
Ja, Platten bei mir. Mhm. Auch Schauspieler und so, die kamen, also das war der größte Musikladen. Mhm. Also ich habe in der größten Apotheke gearbeitet und im größten Musikladen.
Ja,
so.
Was für die Lütte auch völlig normal
ist. Völlig in Ordnung ist, ja.
Muss ja.
Ja, wer klein will, ist, der muss groß rauskommen.
Ja, ja. Ich habe immer gelernt, also auch, ich bin ja nur nicht viel größer als du.
Das ist ja das Schöne, dann kann ich dich mal so schön küssen.
Uns kommt ja alles groß vor.
Ja, ja.
So ist es. Aus Perspektive.
Also mir geht immer so, wenn ich in so einer Menschenmasse, ich würde nie auf eine Demo gehen, weil das stehst du dann, hast du ja nur Ärsche und du guckst ja nur auf Ärsche.
Deswegen stehst du auch auf der Bühne und nicht davor.
Genau, weil
das war der einzige Weg, voranzukommen. Ja, völlig richtig.
Aber wie gesagt, das Bild, dass du vielleicht auf der Musikschule mit den Namen unterwegs bist, die ich so von meiner Plattensammlung kenne, da gab es ein paar, mit denen du zusammen dort warst.
Da gab es Uli Swilms, Komponist von Karat. Toni Kral war mit da. Eberhard Klunker, der Gitarrist. Ja, eigentlich alle. Also alle Musikanten, die irgendwie Uli Gumpert. Mit Uli Gumpert war ich beim gleichen Klavierlehrer und da ist aber dann sehr oft vorgekommen. Ich kam dann samstags, ich hatte oft Samstagsunterricht und kam dann samstags hin und dann stand am Klavierzimmer dran, bin mit Uli im Espresso.
Ja.
Das war die Kneipe direkt neben dem Kosmos. Dann kam ich hin zu Uli und Günther Wenzel und die saßen beide da und hatten schön fröhlich gebechert. Und dann war ich natürlich gezwungen, mitzuhalten.
Ja, nee, das Leben ist hart.
Leben ist hart. Nee.
Aber das hast du hingekriegt, oder? Wie ich dich einschätze.
Ja, ich kam dann nach Hause und hab nur noch ein Auge aufgehabt. Und meine Mutter hat gesagt, leg dich mal gleich hin.
Ja, ja. Also wir haben jetzt schon gelernt, ich nenne es weiterhin Teamfähigkeit, in der katholischen Heim gelernt. Und mit den entsprechenden Kollegen auch schon mal so ein bisschen das Standing, wie man so...
Ja, muss man als Frau.
Und als für einen Künstlerberuf wahrscheinlich alles sehr wichtige Dinge.
Sehr wichtig, man musste die Leber anständig trainieren und die Lunge auch. Also ich habe da natürlich auch geraucht wie eine Esse, weil ich musste ja zwischen den Männern, konnte ja nicht sagen, ich rauche nicht, das ging nicht.
Stimmt, für dich schwierig gewesen, gerade so als die Lütte oder so als Frau in dieser Männerdomäne... Ich sag jetzt mal Rock'n'Roll, auch wenn es Jazz war und was auch immer das alles so für Facetten hat.
Na, ich habe mich da durchgesetzt. Ich habe ja die erste Band, die ich hatte. Also erst war Peter Hahn gekommen und da war MEDOC. Ja. Und bei MEDOC war ich sozusagen der musikalische Leiter. Da musste ich mich ja durchsetzen.
Ja.
Ich habe zum Beispiel, wir haben ja auch richtig Casting gemacht. Wir brauchten einen Sender. Christian Schmidt, genannt Zwiebel, Modern Soul-Sänger, den habe ich gecastet und habe ihn ausgesucht. Unter vielen anderen, weil der erstens mal Noten konnte, was ganz gut war.
Ja.
Und weil der auch ein außergewöhnlicher Sänger war. Also der hatte ja schon eine unheimliche Joe Cocker-Röhre.
Ja, ja.
Und wir haben dann, ich habe die ganzen Joplin-Titel gesungen und Christian die ganzen Joe Cocker-Titel. Da war aber was los.
Ja, kann mir gut vorstellen, ja.
Ja.
Finde ich schon besser als Connie Francis, ehrlich gesagt.
Ach nee, Connie Francis fand ich auch schon.
Ja, nee, ist auch legitim, soll ja auch alles sein.
Außerdem konnte ich das auch singen.
Ja, das zeichnet ja den wirklichen Künstler. Ja. Also, ist egal, ruf mir was zu, ich singe das, ich mach das gut.
Wie Chaka Khan, wir haben mal, Chaka Khan hat mal, Chaka Khan war in einer Kulturbrauerei da in einem kleinen Club und da waren Musikanten da, unter anderem Udo Weidemüller, mein damaliger Mann, und Waldi Weiz und so. Mhm. Und Chaka Khan war zu Gast, also ich hatte die mit jemandem mitgebracht und da hat die gesagt, die macht eine Einlage und da haben die Musikanten gesagt, ja, welche Tonart? Ist mir egal, ich singe in jeder Tonart.
Ja,
so.
Ja.
Konnte er so.
Ja. Hilft einem aber sehr, wenn man den Beruf wirklich gelernt hat, wenn man weiß,
ist schon nicht so schlecht, ja, ja. Ja, es ist vor allen Dingen deshalb ganz gut, wenn man, es gibt ja auch immer mal Zeiten, wo es nicht läuft, wo man woanders hin muss, wenn man sein eigenes Ding macht. Hm. Aber wenn man dann gut davon leben muss, dass man vielleicht bei anderen mitmacht oder so, dann ist schon ganz gut, wenn man weiß, wo es dann geht.
Ja, euer Ehren. Da hat die Luft schon gebrannt, so. Wie alt warst du da so in dem?
Na, also angefangen habe ich mit 20.
Ja, okay.
Also ich habe jetzt in diesem Monat 55 Jahre Berufsjubiläum. Okay.
Aber aus heutiger Sicht auch ein Spätzünder, oder?
Also, mit 20? Ich habe ja schon vorher vor der jetzt die Kaffeemaschine.
Ja.
Meine Damen und Herren, das ist unsere Kaffeemaschine.
Okay, die macht sich selbstständig
jetzt. Ja, nee, die reinigt sich irgendwie selber.
Ah, okay.
Man kann auch damit fliegen.
Da sagen viele Mütter, die uns jetzt hören, ach, werdet mal bei uns zu Hause auch so, dass die Kinder sich selbst reinigen. Die Maschine okay, ist sie fertig? Ist sie fertig?
Der ist fertig. Okay. Ja.
Ach, mir schwirrt die ganze Zeit immer die Frage im Kopf rum, wann ich dich eigentlich das erste Mal im Fernsehen gesehen habe. Das weiß ich gar nicht. Wie bist du denn ins Fernsehen gekommen?
Also ich weiß nicht, wann das erste Mal war, aber ich weiß, also eine der ersten Sendungen, die ich mitgemacht habe, war rund, ich glaube, die erste Rundsendung oder so.
Ich weiß es nicht, aber ich werf mal in die Runde. 73. Vielleicht war es sogar die Sendung Bazar.
Nee, in Bazar habe ich nicht mitgemacht.
Aber kennst du noch Bazar?
Natürlich.
Schwarz-Weiß-Fernsehen.
Ich glaube, da haben die Pudis mitgemacht bei Bazar. Und zwar Türen öffnen sich zur Stadt.
Ja.
Die haben also Uriah Heep mitgemacht.
Ja, ja.
Also die erste, eigentlich war ich das allererste Mal im Fernsehen, da war ich 7 oder 8. Und zwar war ich in der Musikschule Gipsstraße dann noch. Mhm. Also der Klavierlehrer kam ins Haus, aber ich war dann in der Musikschule Gipsstraße. Da hatten wir Flötenunterricht. Mhm. Und da kam das Fernsehen, da war Fernsehen ja noch nur schwarz-weiß natürlich, ganz jung. Und ich muss so 7, 8 gewesen sein. Und da haben die uns da, mussten wir uns aufstellen und was singen.
Ja, ja.
Und dann hat der Regisseur gesagt, na, aus dir wird aber mal irgendwie, du gehst mal zum Film.
Mhm.
Ich bin sehr aufgefallen, warum, weiß ich nicht. Aber eigentlich war ich eher schüchtern, aber irgendwie.
Ach was,
merkt man ja. Ja, ich war eigentlich eher
schüchtern. Das lassen wir jetzt mal alles mal so stehen, das spricht ja für sich. Ich weiß gar nicht, warum ich aufgefallen bin. Ich war ganz schüchtern und ich war ganz.
Nee, ich war auch eher schüchtern, wirklich, ja.
Hallo.
Naja.
Naja. Hat ja alles gut funktioniert.
Ja. Naja, und dann weiß ich nicht, also ich glaube, die Rundsendung, da waren die Pudis dabei.
Was hast du denn da gemacht? Was hast du
Na, mit Lucky. Ich sagte, ich habe ein Foto, da sitze ich am Klavier, Lucky singt.
Okay.
Das war noch mit dem Lakomi-Ensemble, mit Jörg Arikow und Hansi Biebel.
Okay,
und, da waren wir ja, also Lucky hat ja damals so ein bisschen auch wie Les Humphreysingers den Chor gehabt.
Mhm.
War ein bisschen Konkurrenz zu Michaelis.
Mhm.
Und ich war aber dann schon, weil der hat mich ja eingekauft, der wollte ja, dass ich bei ihm einsteige.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe eine Band, ich bin Solistin, ich will da vorne stehen und ich will Solo singen. Da hat er gesagt, du kannst ja bei mir Solo singen, aber im Chor auch.
Ja.
Dann habe ich mich überreden lassen.
Mhm.
Und dann konnte ich bei ihm halt auch Klavier spielen, was natürlich schön war.
Mhm. Was für Instrumente spielst du denn? Also Flöte haben wir gerade gelernt, Klavier?
Flöte, Klavier, mehr nicht. Okay. Und Gesang.
Ja, aber gut verkauft. Ich hatte jetzt den Eindruck, es sind mehr Instrumente.
Ich muss mir vielleicht, spiele ich auch noch mehr, ich weiß es nicht, muss mal überlegen. Erste Geige. Nee. Ja.
Genau.
Da bin ich nicht Geige, bin ich nicht, da die kleinen futschligen Seiten. Ja. Ich brauche das anständige Klavier, das wird handfest.
Ja, ja.
Aber wo du gerade Lakomi sagst, ich bin natürlich aus der Generation, die das Küsschenlied noch total im Herzen haben. Und ich bin heute noch kein Frühaufsteher, aber mein Mann macht das manchmal so, dass er mit dem Lied auf Spotify dann reinkommt.
Echt, ja?
Ja. Und es ist einfach schön, dich jetzt mal hier kennenzulernen, richtig. Und ich denke, es geht vielen in meiner Generation auch so, dass wir dich immer mit Lakomi und den Traumzauber bauen.
Und dann weinen die Leute.
Ja,
das, ist halt so
die das geht auch ans Herz.
Ja.
Oder Memmelit, der Stadtkaninchen, das kenne ich auch noch.
Ja.
Oh Gott, Kazuki.
Ja.
Kaninchen, Superkiste.
Ja.
Ja, das kann ich nicht mitreden.
Nee, da kann ich wirklich nicht mitreden. Das komisch.
Kennst du nicht?
Nein, ehrlich nicht. Ich oute mich jetzt hier und sage, nein, kenne ich nicht.
Musst du dir mal anhören, wirklich.
Ja.
Wenn ich zum Beispiel Kinderkonzerte gemacht habe, habe den Morgenmuffel-Frühsport, weil das erste Ding, Morgenmuffel-Frühsport, Knuffel aufstehen. Und der ganze, weiß ich, 500 Kinder und Eltern stehen dann und machen mit mir Frühsport. Das war schon toll.
Kinderschuhe, so ein paar Nummer, klar, wir haben ja auch viele gesehen, wir waren ja viel unterwegs und so, aber jetzt, dass ich jetzt so eine Verbindung hätte, damit groß geworden zu sein oder dass meine Kinder damit. Nee, irgendwie habe ich das verpennt.
Aber einen Traumzauberbaum nicht.
Traumzauberbaum habe ich auch verpennt. Er kennt den natürlich.
Jetzt Hanna. Ist die Freundschaft ja, beendet.
Nein, das
ja, hört ja. Jürgen, ich bin so enttäuscht.
Das hört ja zu meinem Beruf.
50 Jahre habe ich dich geliebt und jetzt
ist es dann das. Oh, das ist vorbei. und ja, klar, kenne ich schon alles und so. Aber ich habe nicht diese Verbindung so dazu.
Aber das ist bei mir so über den Traumzauberbaum ja. Und die Lütte bin ich dann eher so rückwärts gegangen. Dann gesehen, ach, die hat auch Rockmusik gemacht
ja.
Und so.
Ja, siehst du, und das war für mich so die Priorität ja, dabei. Weil ich bin durch meine Mutter nicht an so Kinderlieder oder an diese Dinge so rangeführt, gar nicht. Sondern die hat mich überlassen und bin ich halt in die Rock'n'Roller gestürzt. Und wart halt so. Und deswegen sind
das ist ja auch nicht das Schlechteste.
Überhaupt nicht, oder? Ja,
so. Hast du dich da wohlgefühlt in diesem ganzen Kinderkosmos bei Lakomi?
Ja, na klar. Da muss ich sagen, das ist das Schöne an diesen Kinderliedern. Man war ja, wenn man Musik gemacht hat, du warst ja immer an irgendwelche Moden gebunden, weil das musste immer alles aktuell sein und was gerade frisch aus dem Westen rüberkam, musste nachgemacht werden. Also das hat mich ja sowieso immer genervt, sowas wollte ich nie. Dann kam eben die Neue Deutsche Welle, was ich dufte finde, also keine Frage. Aber ich wollte keine Neue Deutsche Welle machen, weil ich wollte Angelika Mann sein und das machen, was ich machen will. Aber bei den Kinderliedern warst du überhaupt nicht begrenzt. Da kannst du ein Tango machen, da kannst du was machen, was klassisch anmutet. Da kannst du einen Walzer machen, da kannst du einen Rock'n'Roll machen, da kannst du ein kleines Piep-Piep-Kinderlied, da kannst du alles machen. Mhm. Und da wird die Schauspielerei sehr gefördert. Ja. Also da bin ich, hab das Lied vom Bangemann gemacht, da hast du wirklich Angst gehabt.
Ja.
Oder mit Hulda und Hu, Gespensterduett mit Lucky. Ja. Also da konnte man so, wenn man schauspielerische Ambitionen hatte, die ich damals noch ja nicht so an mir selber wusste, da kam das so alle draus. Mhm. Da konnte ich halt ein Gespenst sein und Spaß haben. Das hat mich unheimlich weitergebracht.
Ich glaube, so Arbeit mit Kindern ist auch ganz schwieriger als.
Ja, die machen die jeden raus, wenn du den in die fällt oder so.
Die sitzen vorne.
Ich finde das jetzt aber doof.
Ja, genau.
Ja.
Die popeln einfach und ich weiß nicht, was ist da los? Weil das spannender für die Kinder ist. Also, und deswegen kämpfst du wahrscheinlich mit allen Mitteln und Methoden da oben als Künstler.
Da bist du, aber wir hatten, also wenn du nur ein Nummernprogramm machst für Kinder, ist das natürlich doof.
Ja.
Aber wir hatten ja Monika Lakomi, oder Erhard, die ja die ganzen Sachen geschrieben hat, die hat uns Stücke geschrieben für die Bühne. Und das war dann schon spannend. Also da war das waren dann Stücke, wo die Kinder auch mit, man muss immer Sachen machen, wo die Kinder mitmachen können, was der Rumpelstil zum Beispiel hervorragend macht, mit dem ich ja später auch gearbeitet habe. Also du musst die Kinder immer einbeziehen. Und deshalb ist sowas wie Morgenmuffel Frühsport, da hast du sie schon. Da kommst du raus und machst erstmal Frühsport, da sind die schon erstmal alle, das ist schon toll.
Ich bin 44, du hast mich damit immer noch.
Siehst du? Ja, ich bin ja eine Ecke älter.
Verraten wir jetzt nicht.
Sagen wir jetzt nicht.
Wie war denn Lakomi so als Bühnenpartner?
Ja, also ich bin ja mit ihm sehr, sehr gut. Wir waren, ich weiß ja nicht, wie lange, 5, 6 Jahre unterwegs. Das ist ja wie eine Ehe, wenn man so lange unterwegs ist. Also da muss man sich schon verstehen. Der war zu der Zeit war er eigentlich sehr, man musste halt, ich musste immer aufpassen, wenn wir in einer Bar waren und da saß einer mit einem Parteiabzeichen. Das konnte er nicht leiden. Da habe ich dann nochmal gesehen, dass ich ihn irgendwie mit rausgekriegt habe. Oder wenn die Kellner nicht nett waren, das konnte er auch überhaupt nicht haben. Ja. Oder wenn das Essen zu lange gedauert hat.
Ja.
Also Lucky war auch einer, der morgens, bevor der nicht was gegessen hatte und ihn rochen konnte, war der unleidlich. Aber dann war okay.
Ja.
Also ich bin mit ihm sehr gut klar.
Ja.
Später hat er mir sehr übel genommen, dass ich in den Westen gegangen bin und dann haben wir uns immer mal vertragen und wieder nicht.
Ja.
Aber ja, so war er halt.
Darüber werden wir ja auch noch reden. Aber jetzt sind wir erstmal so bei solchen Sachen, die man auch als Hit hat in so einer Karriere, wenn man Glück hat. Und du hattest die ja.
Also mehrere,
und ich bin ja auch als Discjockey durch die Welt gezogen, als Schallplattenunterhalter. Und wir haben immer so getan, auf dem Papier, an der AVA-Liste, als wenn wir die Songs alle spielen.
Ja.
Aber es gab Songs, die haben wir wirklich gespielt. Und Komm, weil ich dich brauch, haben wir wirklich gespielt.
Echt? Und dann sind die Leute nicht von der Tanzfläche
überhaupt her? Nicht. Wenn du dazwischen, muss ich einfach sagen, wenn du dazwischen Leo Sayer und Santana vom Parks.
Ja. Da bin ich gerade nicht in der schlechtesten Gesellschaft.
So in der Schmuserunde.
Ja.
Dann ist das völlig okay.
Echt,
und dann haben sogar Leute reagiert und gesagt, sag mal, diese Nummer da vorhin, das war der nicht. So. Ja, das ist die Litte, Angelika Mann. Ach was, ach wie, so. Man war es nicht vor.
Also
ist ja tatsächlich auch so gewesen. Niemand ist in eine Disco gegangen, um Osttitel zu hören. Aber das war zum Beispiel so ein Hit. Das war ein wunderschönes Lied.
Ja.
Dann der Klassiker mit dem Champagner und so. Ich muss sie jetzt nicht alle nennen. Oder Baby, ich wünsche mir ein Baby sehr. Was ein sehr persönliches Lied, glaube ich, war, oder?
Absolut. So was hat ja noch nie Ina gesungen. Das war ja so die Emanzipation der Frau im Osten. Da hat so ja der Stern drüber berichtet. Eva Windmüller, eine ganz berühmte, Journalistin, deren Mann gerade gestorben ist, Thomas Höpker Windmüller. Da fiel die mir wieder ein. Ja, die haben darüber berichtet, weil soweit ich wünsche mir ein Baby, muss nicht gleich Hochzeit sein, wichtig wäre der Mann.
Ja.
Das machen viele Frauen, dass sie sich einfach ein Kind machen lassen und dann sagen, ich mache mein Ding alleine. Aber das war damals also auf alle Fälle nicht üblich und war nicht unbedingt gewollt, aber dann die Frauen haben sich halt so emanzipiert und mein Texter Fred Gerz, der hat ja immer wirklich der hat immer das Ohr am Volk gehabt und auf einer anderen Seite an meinem Mund und hat immer zugehört, was ich sage.
Mhm. Das ist in der damaligen, in dem Kontext der Gesellschaft, ist ein Gedanke, der dem Staat nicht so gefallen konnte. Also,
ja, eigentlich nicht heiraten.
Wurde ja auch gefordert und gefördert mit 1000 mit Euro Geld oder Mark und
Wohnung. Na, viele haben ja wirklich nur geheiratet, damit sie eine Wohnung bekommen. Damit sie eine Wohnung
kriegen, ja, genau.
Ja, und dann haben sie dann, gab es noch Geld für Kinder, die wurden dann, das wurde abgekindert.
Die wurden abgezogen und dann konnte man mittlerweile abgekindert. Genau, richtig, ja. Und da kommst du und sagst, ich wünsche mir ein Baby sehr.
Ja. Ja, aber es ist, das war ein Hit, ne?
Ja, absolut.
Ja.
Ein toller Song.
Ist doch schön, ich hab's ja auch bekommen.
Ja.
Und die wird heute von Musikanten Baby sehr genannt.
Ja.
Ach, da ist ja das Baby sehr.
Ja. So. Deine Tochter ist Baby sehr.
Baby sehr, Ulrike ist Baby sehr. Okay. Ja.
Aber das ging dann einfach so durch, auch weil du gerade sagst, das dürften sie sich nicht so gerne angehört haben, aber damit hattest du keine Probleme.
Nee, ich hatte keine Probleme. Ich hatte auch wirklich Glück, wir hatten ja ein Lektorat, also wo gesagt wurde, was darf aufgenommen werden, was nicht. Mein Texter Fred Gerz saß im Lektorat und der wusste natürlich, was man schreiben kann und was man nicht schreiben kann. Und insofern ist bei mir nie was verboten worden, weil es waren ja auch nicht, ich war keine politische Sängerin, sondern ich habe ja mehr so die Spaß, Heiterkeit, Freundlichkeit verbreitet und insofern hatte ich da kein Problem.
Aber das ist auch schon ein bisschen pervers, war das der Autor von Songs?
Also, Entschuldigung, Gisela Steinecker saß da auch.
Auch, oder die Autoren, waren ja mehrere Autoren, die saßen in dem Lektorat und haben gesagt, dein Lied geht so nicht, das müssen wir, und die anderen, die winken wir erstmal gleich durch, weil die sind von uns.
Ja. Na, ich weiß nicht, ob es immer so war, ich war ja nicht immer dabei, aber ich war ein paar Mal dabei. Ja, na klar, ich meine, die wussten ja auch, was sie schreiben können und was nicht. Ja. Die wussten ja, was durchgeht. Also Fritze wusste, Fred Gerz hieß ja eigentlich Fritz Reibiger, der wusste natürlich, was durchgeht und was nicht. Ich meine, das Champus-Lied, das durchgegangen ist, da wundere ich mich bis heute, weil es gab kein Champagner in der DDR.
Ja. Aber das hat dazu geführt, dass selbst der Nachtaschen Rotkäppchen.
Ja.
Absatzrekorde hatte,
als Shampoos bezeichnet wurde. Wir haben ja einfach nur Shampoos als Slangwort so benutzt.
Ja.
Es ging ja nie um Champagner, Shampoos. Wie war das in dem Lektorat? War man da als Interpret selbst dabei?
Also ich war ein paar Mal selber dabei. Nicht immer, war nicht nötig, aber ich war ein paar Mal selber dabei.
Also das war nicht hinter verschlossenen Türen?
Nee, es war jetzt nicht so, dass wir alle hin, die Leute, die ihre Titel da vorgestellt haben, weil meistens die Musiker ja ihr Zeug selber geschrieben haben. Die waren dann.
Ach, Tatsache,
ja. Ja, ich war auch mal mit Lucky da und weiß nicht, ob das jedes Mal so war. Also ich denke, das wäre zu viel gewesen, wenn da alle dabei gewesen wären, ständig. Ja. Aber ich kann mich erinnern, dass ich mit Lucky ein paar Mal da war.
Naja, vielleicht gab es so diskussionswürdige Fälle, will ich es mal nennen.
Ja, die wird
man gesagt haben, dass man gesagt hat, jetzt hier aus Magdeburg, Kessler, komm mal her.
Ja.
Wie meinst du das?
Ja. Na, ich weiß zum Beispiel das Haus, wo ich wohne, von Lucky.
Ja.
Komisches Deutsch, war das Haus, wo ich wohne.
Ja.
Aber das war die dichterische Freiheit. Das Haus, in dem ich wohne, wäre nicht gut gewesen. Das haben wir gesungen, also aufgenommen. Das Haus, wo ich wohne, war eben da so ein oller Altbauzwerg und so fort. Und da hat Walter Bartel im Lektorat, der saß auch drin, der hat gesagt, also dann schreibe ich jetzt, wenn ich eine neue Waschmaschine brauche, schreibe ich dann auch einfach ein Lied oder so.
Ja.
Und dann haben sie sich doch hier, also das war ihnen zu negativ dann.
Ja.
Und dann musste Lucky, also musste Fred Gerz noch eine Strophe ranschreiben. Das ist dann das Haus, wo ich wohne, das steht nicht mehr lang. Es gibt ja zum Glück ein Neubauprogramm.
Da erinnere ich mich. Da erinnere ich mich. Und da, siehst du, meine Gedanken waren bei diesem Song, geil, welche Ironie da hinten raus.
Natürlich. Die haben eigentlich gesagt, das geht so nicht, das Lied mit. Das wollten sie tatsächlich nicht erlauben, obwohl Fred Gerz, wie gesagt, Dingens war, haben sie gesagt, das geht so nicht und zu negativ und so, das muss jetzt zum Positiven.
Ja.
Und das haben sie gemacht und das war das Schöne war, im Funk, es hat nicht alles immer gleich geklungen. Das heißt, wir haben diese letzte Strophe in einem anderen Saal aufgenommen.
Dadurch hat
man das sofort gehört.
Ah, okay.
Das war wie so ein, und Lucky hat auch eine kleine, der war ja der Meister der Pausen, der hat eine Pause reingemacht und da wusste jeder,
jetzt kommt's ja.
Das Publikum
war das gewöhnt. Wäre nicht nötig gewesen, weil
Lied.
Durch diese letzte Strophe wird es erst wirklich interessant für mich jedenfalls.
Ja, ja.
Wie gesagt, sag
jeder mal, wusste das. Also jeder hat das. Lucky hat es natürlich in den Konzerten auch angesagt.
Ja, ja.
Aber der hat dann auch immer die Pause gemacht. So und jetzt.
Ja.
Und die Leute wussten das, haben natürlich mitgekriegt.
Vielleicht ist das für einige unserer Hörerinnen und Hörer jetzt hier die Gelegenheit, mal im Plattenschrank zu gucken oder beim An- und Verkauf oder auf eBay mal so die Platte zu bestellen und sich die Nummer nochmal reinzuziehen. Ja. Das höre ich mir jetzt mal an.
Ja, ja. Also man hört es
direkt. Ja, ja. Auf welcher Platte ist dieser Song zu finden?
Frag dich mal.
Jetzt? Ja, ich frag dich.
Sind so viele, habe ich nicht im Kopf.
Findet man. Das Internet weiß alles. Das Internet vergisst nichts.
Lucky und seine Geschichten oder ich weiß es nicht.
Gut. Okay. Das war der Plattentipp für heute.
Ja. Oder auf der, wo Lucky mit dem Bernardiner vorne drauf ist. Das kann auch sein.
Okay, ja.
Wir recherchieren das.
Ja, genau. So. Ja, aber man kann nicht sagen, dass das Schlager war. Das war auch keine Rockmusik in dem Sinne.
Lucky sagte immer, er wäre der erste Rockmusiker mit deutschen Texten gewesen. Lucky war für mich überhaupt kein Rockmusiker.
Ja, nee.
Null.
Aber ich meine jetzt auch dich jetzt. Wenn man das will, wir neigen ja dazu immer als einzuordnen. Muss man nicht machen.
Nee.
Aber würde mir jetzt schwerfallen, ist einfach Lütte. Das ist einfach so. Das sind deine Lieder.
Also ich habe mich immer schon noch ein bisschen als Rocksängerin gesehen, weil ich so angefangen habe. Aber ich wünsche mir ein Baby, sie ist keine Rocknummer. Nee, ja.
Nee.
Und das ist aber auch kein Mainstream-Schlager. Das waren halt so mehr so originelle Texte und auch, also das war nicht Mainstream. Das war schon alles irgendwie ein bisschen anders.
Ja,
ne?
Ja.
Und Lucky, wie gesagt, der hat immer so nach dem Motto, er war eher da als Udo Lindenberg. Udo Lindenberg ist ein Rocker. Ja. Lucky ist eigentlich ein Jatzer gewesen. Der war eigentlich ein hervorragender Jazzpianist und hatte aber auch sehr viel, hatte eine klassische Ausbildung und das hat sich bei ihm alle so vermischt, aber ein Rocker in dem Sinne war
nicht
ich
wirklich
nicht. Nee, ein Rocker ist was anderes. Ja. Also ich habe ihn nie als Rocker gesehen. Nee. Ich habe ihn als sehr, sehr guten Komponisten, sehr guten Pianisten, toller Arrangeur, ein richtig guter Rundum-Musiker.
Mhm.
Ja. Der das Glück hatte, Fred Gerst als Texter zu haben,
der
ihm diese wirklich originellen und schönen Geschichten geschrieben hat, die Lucky auch toll umsetzen. Da habe ich auch ganz viel gelernt bei der Interpretation.
Ja.
Diese völlig, völlig unkünstliche Art der Interpretation, ein Lied einfach zu erzählen, da habe ich bei ihm viel gelernt.
Ja.
Irgendwann hat er sich doch zurückgezogen und wollte nur noch schreiben, ne?
Ja, so ging das Schnauze dann voll. Zu Ende. Ja. Er hatte die Schnauze voll. Wisst ihr, diese Tourneen von Hotel zu Hotel, dann kamst du hin, dann hast du kein Armbrot gekriegt, dann hast du das nicht gekriegt, dann der saß irgendwo am Tisch, hala, Komi, können wir Autogramme haben, was ich immer toll fand. Aber ihn hat es dann irgendwann genervt. Er hat gesagt, er wollte einfach nicht mehr so bekannt, er wollte zu Hause bleiben.
Er war ja auch nicht wirklich der Showtyp jetzt, oder?
Überhaupt nicht, ja. Also er hat schon schön am Klavier gesessen und so und das gemacht. Aber die Show habe ich eigentlich gemacht auf der Bühne.
Aber das war doch dann die Chance, wo du dann alleine losziehen konntest.
Das war ja nicht so leicht. Also da muss ich eben auch immer sagen, jeder, der in diesem Beruf anfängt und irgendwo in einer Band mitsingt, wo er ein Star ist, der soll dafür sorgen, dass er selber auch bekannt wird. Das habe ich auch gemacht. Also er hatte dann zum Beispiel ein großes Plakat, das war ja in der DDR sowieso ein Problem, Plakate machen zu lassen alleine. Hat er dann ein großes Plakat machen lassen, da war nur er drauf. Und dann stand drauf Reinhard Lacomi Ensemble. Und da habe ich gesagt, ich steige aus, weil ich mache hier die Hälfte des Programms. Ich habe ja wirklich die Hälfte des Programms, also mit deutschen Liedern, aber auch Janis Joplin und habe auch Klavier gespielt. Also ich habe das Brandenburgische Konzert gespielt in einer anderen Fassung und so. Und da habe ich gesagt, also entweder komme ich hier mit dem Namen auf das Plakat, ansonsten suche ich mir was anderes. Ich hatte auch viele Angebote von anderen Leuten.
Ja, ja.
Dann steig aus.
Das hatte der drauf, ja?
Ja, na, da haben die nicht drüber nachgedacht. Die haben eben Lacomi, der große Lacomi, da war ein großer Kopf, war ein sehr schönes Plakat.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, entweder komme ich auf das Plakat, das war schon gedruckt, entweder komme ich auf das Plakat oder ich steige aus.
Und?
Da war ich rigoros und irgendwie war. Und da haben sie ihm aufs Revers so einen Button gemacht, so einen Sticker gemacht mit meinem Kopf drauf und meinem Namen drauf.
Ja.
Ich habe gesagt, okay, ich muss nicht genauso groß sein wie er. Ja. Aber wenn ich die Hälfte des Programms bestreite.
Genannt werden, ne?
Ja, und die Leute wollten nicht ja auch, kamen ja auch, wollten auch von mir Autogramme und man kannte mich schon.
Ja,
ne? Lucky und Lütte, das war ja auch so ein komisches Anti-Schlagerpaar.
Ja.
Ich habe immer gesagt, wir wollten eigentlich, ich habe ja Dirk Schöbel und wir wollten immer Schörk Döbel.
Ja. Völlig erstaunt war ich dann aber, wenn wir jetzt bei der Zeit sind, wo du alleine losgezogen bist, als ich gelesen habe, dass du mal mit einer Westband unterwegs warst in DDR-Zeiten schon.
Und da kommen wir jetzt dazu, dass die DDR mich auch eigentlich loswerden wollte.
Erzähle.
Und zwar habe ich, ich hatte ja die Band mit Ecke Krämer, so, also das hieß Angelika Mann und Band. Mhm. Das hat nicht so gut funktioniert, obwohl die mir zwei dufte Titel geschrieben haben. Aber ich sollte da eine LP machen und dann wollten die LP ganz alleine machen und von Lucky sollten keine Songs. Dann habe ich gesagt, das geht überhaupt nicht. Wenn du darfst eh eine LP machen in deinem Leben in der DDR, weil nicht genug Vinyl da ist.
Ja.
Und dann kann ich nicht die Erfolgstitel von Lucky weglassen und so. Also da gab es keine schönen Auseinandersetzungen und habe ich das beendet. Und dann stand ich da ohne Band, habe so ab und an mit Wolfgang Stilo mal so Mucken gemacht und habe dann auch mal gedreht. Ich durfte auch mal Filmchen drehen. Und dann kam die Jeff Harrison Band. Die hatte ich noch kennengelernt bei Rund noch mit dieser alten Band. Jeff Harrison Band. Und da hatte ich den Bassisten kennengelernt. Das heißt, der war also so ein bisschen an mir interessiert. Und dann hieß es, wir machen eine DDR-Tournee. Und ich hatte ja keine Band zu der Zeit. Und dann haben sie gesagt, du kannst doch mit uns kommen. Kannst du die Tournee mitmachen? Ich sage, werden die nicht erlauben. Bei der KGD oder bei der Künstleragentur. Das werden. Und wir da, sie haben es erlaubt. Und so bin ich wirklich mit einer Westband, eine gute Rock'n'Roll. Das war richtig Rock'n'Roll.
Ja.
Hab mit Jeff Harrison Land of Thousand Dances gesungen und so. Das war super. Und das Komische war, also ich war dann mit dem Bassisten sozusagen liiert, der ein Engländer war, aber in Mannheim lebte. Und wir waren dann auch auf der Tournee zusammen und wir kamen ins Hotel Warnow in Rostock von einem Spaziergang. Abends hatten wir Konzert. Nachmittags haben wir uns ein bisschen Rostock angeguckt und kommen ins Hotel und da steht man an der Rezeption und sagt, Frau Mann, die soll mal schnell im Komitee anrufen, die wollen irgendwas von Ihnen. Und habe ich im Komitee angerufen.
Komitee für Unterhaltungskunst.
Sowas hatten wir ja. Und ja, du, da ist ein Konzert in West-Berlin und möchtest du nicht dahin fahren?
Ja.
Du kannst dir das Konzert mal angucken. Ich bin aus allen Wolken gefallen.
Also,
Westmutter, Westbruder, der in der DDR politisch im Knast gesessen hat, Westfreund.
Ja.
Darüber habe ich aber so, mir ist das viel, viel später erst aufgegangen, dieses Licht. Ich hätte gesagt, klar, ja, gerne. Und dann bin ich mit Veronika Fischer und mit einem Schlagersänger, ich glaube, der hieß Günter Geißler,
Günter Geißler.
Sind wir jedenfalls mit dem Auto nach West-Berlin rübergefahren. Drüben holte mich mein Bruder ab mit dem Auto. Dann war ich mit Froni bei meiner Mutter erstmal, mit Froni durch West-Berlin und so. Und dann habe ich gedacht, ist mir viel später gekommen, die müssen doch gedacht haben, die ist völlig verknallt in den Typen, da mit den in den Engländer. Mutter ist im Westen, Bruder ist im Westen, die kommt nicht wieder.
Ja.
Und ich bin wiedergekommen.
Für mich ist die Frage, warum wollten sie dich denn loswerden, aus deiner Sicht?
Was glaubst du?
Die DDR war ein kleines Land. Wir konnten spielen von Rostock bis Suhl, von Magdeburg bis Frankfurt, schräg durch.
Ja.
Da warst du durch in einem Jahr. Dann musstest du ja im nächsten Jahr auch wieder, wir mussten ja Geld verdienen damit, weil wir haben zum Beispiel für die Aufnahmen, wir haben ja keine Tantiemen und nichts bekommen. Wir mussten wirklich nur davon leben, dass wir Musik machen. Und dann mussten wir auch noch das ganze teure Instrumentarium aus dem Westen besorgen und 1:5 mindestens bezahlen. Und irgendwann fing man ja auch an zu meckern und wurde unfreundlich. Und dann kamen ja auch schon wieder andere nach, die wollten auch spielen. Also das war schon.
Du meinst, sie wollten den inneren Markt ausdünnen?
Ja.
Indem sie dich, bevor du zum großen Star wirst, dir mehr oder weniger in den Mund legen?
Ja.
Meinst du?
Ja. Bin ich ziemlich überzeugt davon. Ja.
Wann war das?
Na, das war das erste Mal, war ich nach 17 Jahren, wann wurde die Mauer 78, 79, so in der Dreh. Da ist überhaupt noch keiner in West. Also da sind ein paar, vielleicht Gisela Steinecker oder so, die sind nach West-Berlin gefahren, aber viele nicht. Und da schicken die mich auf einmal rüber. Ne? Also da habe ich gedacht.
Oh, ja. Und hast du gesagt,
aber kam ja erst viel später, ja. Der Gedanke kam mir viel später.
Und hast du gesagt, Edge, ich komme wieder.
Ja, na, mir wäre ja nicht die Idee gekommen, wissen zu bleiben. Ich wollte bei Lucky sein. Ich habe ja trotzdem, obwohl der selber nicht mehr unterwegs war, aber der hat ja seine Hände über mich gehalten. Ja. Der hat sich um alles mitgekümmert und der hat ja dann auch für Obelisk gesorgt, dass ich Obelisk mit denen arbeiten konnte. Also der hat sich immer weiterhin sehr um mich gekümmert. Der hat mir zu Weihnachten meinen Weihnachtsbaum geschlagen. Und im Mai bekam ich immer meinen Flieder und so. Also der hat sich immer gekümmert. Und da wäre mir ja nicht die Idee gekommen, Westen zu bleiben. Also das war ja so, ich war in meiner Blase. Und dann darfst du nicht vergessen, ich hatte die Biermann-Resolution unterschrieben. Also ich war ja auch ja eine, die gemeckert hat und die was gesagt hat und ich war nicht in der Partei, ich bin nicht wählen gegangen. Ja. Also ich habe mich auch nicht ablichten lassen mit dem FDJ-Hemd und gesagt, ich wähle die Nationale Front. Weil ich hier nur in der DDR was werden konnte. Das habe ich alles nicht gemacht. Ja. Also ich bin da nirgends mitgegangen.
Vielleicht haben sie die Querulantin in dir schon gesehen.
Ja, haben sie wahrscheinlich.
Und haben gesagt, jetzt kommt.
Naja, und wie gesagt, das wurde immer voller. Das kam ja, die Bands kamen nach und die Sängerinnen kamen nach. Und wo du gesagt hast, ja, es wird voll hier.
Ja. Ich finde auch, es gibt viel zu viele Moderatoren.
Ja, wirklich. Haben sie dich nicht mal nach dem Westen geschickt? Ja.
Darüber müssen wir auch nochmal reden. Heute reden wir über dich.
Ja, aber ich erinnere mich, in diesem Podcast, erste Folge, hast du mir erzählt, wie die Lütte bei Bong hinter den Kulissen dir dann irgendwann doch erzählt hat, dass sie rübergehen will.
Naja, wir haben uns ja natürlich ausgetauscht, wir haben uns ja unterhalten, wir hatten ja eine gemeinsame Vergangenheit schon.
Ja, und ich hatte ja auch Vertrauen zu ihm, da kann man mal sehen, was ich für Vertrauen hatte. Ja.
Und das ist eigentlich das Schöne an dem Gespräch an dieser Stelle. Wenn man das schafft, dass einem Leute vertrauen in einer Gesellschaft, muss man sagen, wo das mit dem Vertrauen so eine Sache war. Viele Leute haben nach dem Jahre 89 dann festgestellt, sie haben den falschen Leuten vertraut.
Ja.
Und bei mir ist es halt so, dass ich die Leute wartet oder H&M. Von H&M habe ich mich unter Tränen verabschiedet.
Ja.
Die waren bei Bong.
Ja.
Und die hatten einen Tag später eine Mucke in West-Berlin und
aber überleg mal, was du dafür einen Stand hattest.
Ja, und ich habe auch gesagt, Leute, erzählt mir das nicht. Ja. Habt ihr das noch woanders erzählt? Hört auf mit der Scheiße. Weil ich, wisst ihr?
Naja, weil sie natürlich auch kommen konnten.
Ja. Bei Gott über Heinz-Jürgen Gottschalk waren sie 2 Tage später bei mir. Wussten sie das?
Weil da waren wir unterwegs doch, war. Hast du da noch in so einem Hochhaus
gewohnt? Ja.
Da waren wir doch auch.
Ja.
Mit Josh de Greef und
Gott. Ja, richtig, genau. Ja. Entschuldigung, Steffi, jetzt kommt es ja zu.
Also Josh de Greef, in Josh
de Greef war ein belgischer Chanson-Sänger, sehr eigener Typ. Und wir kannten den und so. Ich habe in dessen Wohnung gewohnt, weil ich wusste, dass der investen will.
Ja.
Da habe ich da als Untermieter gewohnt, um dass, wenn der weg ist, ich die Wohnung übernehmen
kann. Ja, so haben wir das gemacht. So. Also hat das bei mir Ole gemacht. Rainer Ole hat das in meiner Wohnung.
Ein Buch draus. So haben Wohnung wir das gemacht. Und Gott, der Heinz-Jürgen Gottschalk, früher neue Generation, Sänger und der Kleine, war unten nebenan, hat der gewohnt. Und natürlich war die Stasi 2 Tage später bei mir und da wussten sie das. Ich sag, was soll ich denn wissen? Gottschalk, wie war das mit Gottschalk? Ich wusste es wirklich nicht.
Ja.
Bei Gott, der wusste ich es wirklich nicht, der hat es mir nicht erzählt.
Wie ist denn der abgehauen?
Der ist noch West-Berlin zur Mucke gefahren. Der hat bei Joe's Bierhaus irgendwo gespielt und hat seine Gitarre mitgenommen.
Hat er gut gemacht, weil der hat ziemlich viel gut arbeiten können im
Westen. Der hat dann später mit Greif Siegel und
so. Ja, der hat mit tollen Leuten gearbeitet.
Also hier fallen so viele Namen jetzt hier, das ist ja ganz klar, das war klar, dass es heute mal alle so kommt.
Aber haben sie dich bei der Lütte dann auch gefragt, als sie drüben geblieben ist?
Das kann ich mich nicht erinnern, das weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ich bin ja nicht drüben geblieben, ich bin ja ausgereist.
Ja, richtig,
Ich war mehrere Male drüben, weil meine Mutter dann, das war zum Beispiel auch so ein Ding, meine Mutter musste operiert werden, und zwar an der Lunge. Und damals haben sie das nicht minimalinvasiv gemacht, sondern damals haben sie die alles aufgeschnitten. So, meine Mutter alleine drüben, mein Bruder war zwar da, aber naja. Und ich habe gesagt, da sie mich ja schon ein paar Mal geschickt hatten, nach West-Berlin zu Konzerten, habe ich gedacht, ja, ich gehe jetzt zu Bodo Zabel ins Kulturministerium und sage, da möchte ich mir mal meinen Pass geben, ich muss zu meiner Mutter fahren. So ganz naiv, bin ich Kinder, dann sagt Bodo, du musst mir mal meinen Pass geben. Nein, das geht überhaupt nicht. Dann habe ich gesagt, entschuldige bitte, andere fahren mal Kaffee trinken. Ich werde dann wohl mal zu meiner todkranken Mutter kommen. Ich war verheiratet, ich bin hier fest, ich hau ja nicht ab. Nein, aber es geht trotzdem nicht. Geh mal in die Keibelstraße, da im 3. Stock. war alles organisiert. Mhm. Wusste ich aber natürlich nicht. Geh mal in die Keibelstraße und da frag mal danach. Und da habe ich gesagt zu Bodo Zabel, da kann ich ja gleich durchlaufen nach Bautzen. Ja, so ja. Ungefähr. Mhm. Also, die halten die.
Ja.
Nein, ich kam in die Keibelstraße, ich wurde sofort in einen extra Raum gebracht. Da saßen zwei Herren vom Ministerium des Innern, was ich damals nicht wusste, dass das Stasi war. Und natürlich können sie fahren und selbstverständlich, sie waren ja schon ein paar Mal und so weiter und dann konnte ich fahren.
Ja, ja. Das waren manchmal so ganz eigenartig, man hat ja nicht verstanden.
Naja, man hat ja auf die Art und Weise versucht, mich für die Stasi dann zu wärmen.
Ja.
Das war der, das war der Weg, das war der Weg, an mich ranzukommen, anders wären sie nicht rangekommen, weil ich war ja verschrien als Nichtwähler und so weiter.
Ja, ja.
Und das war dann die Art, an mich so ranzukommen.
Ja, also entweder loswerden.
Ja, oder dann
elegant.
Ja, ich war auch interessant, weil meine Mutter kam oft, meine Mutter brachte immer interessante Leute mit, zum Beispiel ein Ehepaar aus Israel. Und da waren die interessiert dran.
Ja,
da war bei mir.
Ja, natürlich.
Weil der hat mich ja gefragt und ich habe gesagt, ich bin im Kinderheim groß geworden. Ich habe gelernt, für die da oben macht man das.
Ja,
das habe ich gelernt. Petzen ist das Allerletzte.
Siehst du, aber das ist auch so ein Beispiel so. Mich haben die auch gefragt.
Ja, natürlich.
Richtig gefragt.
Ja.
Und ich habe einfach völlig aus der Situation gesagt, nee, das mag ich nicht.
Ja.
Habe ich gesagt, genau so.
Ja.
Völlig, was willst du von mir? So, da hat er die Augen aufgerissen und ist aus dem Haus gestürzt und war völlig entsetzt. Wie ich, genau das.
Ja.
Aber wollen wir das mal auch mal benennen, wie das ist? Wir hatten Glück.
Ja,
weil wir
ja.
haben, es gibt viele andere Kollegen.
Natürlich.
Da wurde Druck aufgebaut.
Da wurde so ein Druck aufgebaut.
Ja, ja.
Die konnten nicht so
lapidar. Manche waren halt auch erpressbar, ne?
Erpressbar.
Entweder weil sie jetzt homosexuell waren oder weil sie getrunken haben.
Und,
oder fremdgegangen sind. Und die waren erpressbar. Ich war nicht erpressbar. Ich war ein offenes Buch.
Und man hat dich weiter singen und spielen und machen lassen. Und mich auch. Völlig unbehelligt habe ich mein Leben weitererlebt und meine Karriere. Trotzdem, ich denen gesagt, nee, will ich nicht so. Das ist vielen anderen so nicht gegangen. Also muss man auch sagen.
Naja, wobei ich sagen muss, der Druck war immer da. Also der, dann haben sie zum Beispiel, das sind so Sachen, das ist mir alles erst viel, viel später eingefallen, dass ich in die Sowjetunion fahren sollte mit meiner Band. Sechs Wochen. Im Oktober und im September haben sie auf einmal drei Leute aus meiner Band zur Armee ziehen wollen.
Ja.
Nachtigall, da ich gesagt, dann kann ich im Westen gehen, meine ich. Nein, und dann habe ich diesen Typen da, der von der Stasi, der mich wärmen wollte, natürlich angerufen und habe gesagt, wollt ihr mich hier raus ekeln oder was?
Ja.
Und dann hat er sich gekümmert, dass sie nicht zur Armee mussten, aber ich denke, das war einfach eine gefegte Nummer, um mich eben halt doch noch irgendwie zu kriegen. Haben sie aber nicht geschafft. Aber probiert haben sie das.
Ja.
Also entweder haben sie einen Jans in Ruhe gelassen oder sie haben es halt immer wieder probiert. Wie gesagt, ich war interessant, meine Mutter hat immer sehr interessante Leute gebracht.
Aber schwebte da nicht immer so dieses Berufsverbot über einem?
Also ich hatte mal Berufsverbot, das war in der Biermann-Zeit, als wir die Biermann-Resolution unterschrieben hatten. Da haben wir wirklich sehr lange Zeiten und vor allen Dingen bei der Armee durften wir nicht auftreten und da haben wir wirklich Berufsverbot gehabt. Und ich bin dann aber hingefahren, also die haben mich richtig gestalkt. Ich hab neulich mit Biermann zusammengesessen und habe ihm das mal erzählt, das wusste der alles nicht. Die haben mich richtig gestalkt, die haben mich stündlich angerufen, rund um die Uhr, ich hatte Telefone, konnte man nicht gut. Und stündlich angerufen, ich soll die Unterschrift zurücknehmen. Und ich habe gesagt, ich nehme die nicht zurück, ich war ja nicht besoffen, als ich unterschrieben habe. Und dann bin ich zu Manfred Krug gefahren, der schon auf gepackten Koffern saß, was ich da erst erfahren habe, da war schon die Hälfte ausgeräumt. Der saß da mit Jurek Becker in seiner Küche, ich sage, was soll ich machen? Ich will das nicht zurücknehmen, ich mach sowas nicht. Aber ich weiß auch nicht, was ich machen soll, weil sonst darf ich nie wieder auftreten. Und da hat der Krug gesagt, schreib doch einfach einen Brief, dass du das nicht zurücknimmst und bring das zum ZK. Und das habe ich gemacht. Hab das geschrieben, aufgeschrieben, habe geschrieben, ich finde Biermann nach wie vor ist einer der größten deutschen Dichter, so kann man nicht mit Leuten umgehen. Das einzige Ding war, dass der war ja geplant, dass diese dass dieser Brief an ADN geht, also an die DDR-Nachrichtenagentur und im Neuen Deutschland veröffentlicht werden sollte. Und die haben das abgelehnt. Und daraufhin ist Stefan Hermlin oder wer auch immer das dann organisiert hat, sind die dann an AFP gegangen, also nicht an eine westdeutsche Agentur, sondern nach Frankreich, eine französische Nachrichtenagentur und haben das dahin gegeben. Und da habe ich geschrieben, dass das da gelandet ist, dafür kann ich gerne. Das war ja für ADN und wenn die das nicht genommen haben, müssen die wundern. Ich bin da wirklich hin, ich kleine Lütte, ganz alleine in diese ZK, mit einem Paternoster hochgefahren. Ich weiß ja nicht mehr, ob das Berhager im Zimmer war oder wo, weiß ich nicht mehr. Ich habe das abgegeben und ich ärgere mich unheimlich, dass ich das nicht mehr habe, diesen Brief. Aber damals gab es ja keinen Durchschlag und nichts. Omik gab es aber. Das hatte man alles nicht.
Es sind keine Akte aufgetaucht.
Nein, ist nicht aufgetaucht. Aber ich habe eben, es haben ja viele auch zurückgezogen. Ja. Aber ich habe es eben nicht zurückgezogen. Ja, ich habe mich dann nicht, ich habe gesagt, auf Biegen und Brechen mache ich nicht. Und ich hatte ja immer im Hintergrund, wenn irgendwas ist, kann ich mal noch zu Mama gehen.
Ja. Und
da konnte ich auch eine große Klappe haben.
Ja, und du hast erzählt, dass du dann auch einen Ausreiseantrag ganz normal gestellt hast. Was war da der Anlass dafür?
Ach, da gab es ganz viel. Da kam so viel zusammen. Zum Beispiel so eine Sache mit dem ganzen Instrumentarium. Du konntest ja dein ganzes Instrumentarium nur aus dem Westen besorgen. Hast auf der einen Seite, wie wohlwollend sie zu dir waren, lief das alle gut. Aber es konnte auch ganz schief gehen. Und da haben sie dir weggenommen. Und bei uns ist Folgendes passiert. Wir haben Mimmelit das Stadtkaninchen aufgenommen mit Lucky. Und da kommt ein Lied von der Maus Alexander. Und da wollte der Lucky unbedingt eine Ovation-Gitarre haben. Mein Mann war ja Gitarrist, der Udo. Hat er natürlich keine Ovation-Gitarre. Ja, wir mussten aus dem Westen eine Ovation-Gitarre besorgen. Und dann hat 2000 Westmark gekostet oder so. Und dann hat der Udo sich 10.000 Mark gepumpt, Ost. Die haben wir dann
getauscht.
Da gab es ja Wege. Und dann ist der Lucky mit den 2.000 Westmark noch eine andere Gitarre, also waren zwei Gitarren, ist der Lucky rübergefahren, er konnte ja fahren und kam zurück und sagte, ja, die haben mir die Gitarren an der Grenze abgenommen. Was wir komisch fanden. Und dann musste sich der Udo nochmal 2.000 Mark borgen, um die Gitarren da auszulösen. Und da habe ich so einen Hals gehabt. Da habe ich gesagt, wir sollen besser aussehen als die Westies, wir sollen besser musikalisch sein als die Westies, wir müssen besser klingen, wir müssen die besseren Klamotten haben.
Wir sollen den Sozialismus besingen.
Wir sollen, und dann habe ich wirklich einen Brief geschrieben und habe geschrieben, und hier müssen sich die Schlagzeuger müssen sich die Trommelstücke selber schnitzen. Ja. Das kann doch alles nicht sein. Dann bin ich sauer geworden. Und dann bekam ich keine Antwort. Dann habe ich am Bodo Zabel geschrieben, Kulturministerium. Ich bekam gar keine Antwort. Da habe ich gedacht, wie gehen die denn hier mit einem um? Wir reißen uns ja den Hintern auf, dass das alles gut ist und wir gute Sachen machen. Und das zweite Ding kam, dann hatte ich die Band so weit, dass das alles richtig gut lief. Wir waren sehr erfolgreich, waren ja auch bei dir ein paar Mal in Bonn und so. Naja, und dann kam eben Günther Fischer an und hat mir den Bassisten abgeworfen, weil Günther Fischer konnte in den Westen reisen mit seiner Band. Da ist natürlich, da sind die Musiker doch mit wehenden Fahnen.
Ja.
Ja. Und dann war das Schlimmste war dann Andreas Bicking, mein Bandleader, der für mich auch komponiert hat. Der kriegt ein Angebot von Karat. Ja, wir machen eine Europa-Tournee. Ich kann es gar keinen verübeln. Niemanden. Die alle wollten gerne mal raus.
Na klar.
Aber ich stand dann da und habe gedacht, jetzt fängst du wieder von vorne an. Ich hatte mit dieser Band ja so ein Niveau, wo ich gedacht habe, das schaffst du mit keiner Band mehr. Und das kam alles zusammen. Und dann wurde man auch irgendwo, und dann hast du gesagt, willst du jetzt hier weiter von Rostock bis Suhl spielen? Und du kannst dich nicht jedes Jahr neu erfinden, du kannst nicht jedes Jahr eine neue Platte machen, das darfst du ja nicht, du kannst die Möglichkeiten gar nicht. Ich konnte 4 Titel aufnehmen im Funk, wenn ich Glück hatte im Jahr. Mehr gab es nicht.
Auch reglementiert.
Alles reglementiert. Und ich war ja auch noch so Kollegin, dass ich hatte halt eine tolle Band, die sehr jatzig waren, und Bicking war halt ein Wahnsinns-Saxophonist, Instrumentalist, dass ich gesagt habe, du kannst dir, ich gebe dir 2 Titel ab, machst dir Instrumentals, damit du auch mal was aufnehmen kannst. Und das kam alle zusammen. Und dann habe ich, dann war Franz Bartsch weg, dann war Froni Fischer weg, die sie ja auch in gewissermaßen rausgeekelt haben. Dann war Ute Freudenberg weg, die sie auch rausgeekelt haben. Also Ute Freudenberg hat ja von heute auf morgen alle Fernsehsachen abgesagt, die kriegt alle Platten, alle, die wusste ja nicht mehr, was ihr passierte. Und das war so, das war eben das Ding, ne? Wo man gesagt hat, will ich hier das Licht ausmachen? Nö.
Da war aber deine Tochter schon auf der Welt.
Nein.
Also hast du die Entscheidung für dich allein getroffen?
Und für meinen damaligen Mann, Udo. Wir haben das dann zusammen gemacht. Und da kann ich also dazu noch sagen, dass etliche Leute kamen, so Funktionäre auch, nenne keinen Namen, die dann bei mir zu Hause waren und sagten, wir haben auch schon überlegt. Aber ich habe ja Familie und ich habe die Mutter und dann kriegen die Ärger. Ja. Also viele, viele Leute kamen zu mir.
Spätestens ab 87, kann man sagen, hat sich das extrem verdichtet, Steffi. Dass man da anfing, all diese Dinge, so kleine Dinge, wo man erst sagt, scheiße, jetzt blöd gelaufen. Aber wenn dann das so was häuft, dann fragt man sich, sag mal, was läuft hier jetzt eigentlich so im Hintergrund? Und es ging vielleicht gar nicht direkt nur um dich.
Ja.
Aber es war Gegenstand des Systems und des Miteinanders.
Und das war auch so eine allgemeine, es hieß wirklich immer, der Letzte macht das Licht aus.
Ja,
das war so eine ganz allgemeine depressive Stimmung.
Ihr hattet auch das Gefühl, es wird nicht wieder besser. Es ist die Spirale nach unten.
Die Spirale, es wird nicht besser, weil ich habe ja, konnte ja nicht immer wieder von vorne anfangen. Und wozu? Wozu? Also Platte durfte ich sowieso nicht machen. Ja. Das Einzige, was ich machen konnte, waren die Kindersendungen, dann Rockmusik zum Anfassen, das war toll. Aber ansonsten warst du immer wieder, und wenn du nicht so eine Band warst, die in den Westen reisen konntest, musstest du immer wieder damit rechnen, dass wir die Musiker. Und ich meine, ich habe da wirklich, die haben alle bei mir gewohnt, ich habe die alle bekocht, bemacht, ich habe da wirklich sehr viel Energie und Fleiß und Engagement reingesteckt, dass die Band auch so lief, wie sie lief.
Das erlebt ein Buch in der kleinen Wohnung. Ja. Dann die eine kleine Wohnung in Buch, in so einem Haus irgendwie oben. Zwei Zimmerchen, erste Etage. Ja. Und da rannten die alle rum, Rainer Oljak und Udo, dein Mann.
Naja, Biking, die haben alle, Biking, alle dann damit gewohnt. Ich habe gekocht und habe gemacht.
Also ich finde es ganz schön, dieses Bild jetzt von euch mal zu kriegen, weil man ja wirklich immer denkt, ihr konntet alles machen, ihr konntet rüber, wenn ihr wolltet, und habt alles gekriegt. Und
das ist das Schlimme, wenn du dann so weit liest bei Facebook, den haben sie doch alles vorne und hinten reingeschoben die haben doch gelebt wie die Made im Speck und alles so ein Blödsinn.
Ja. Auf der anderen Seite, also um der Wahrheit an dieser Stelle, weil man wird ja mit allem, was man sagt und immer wieder konfrontiert. Ja. Wann will ich das auch an der Stelle auch mal sagen? Wir haben auch keine Autos gehabt zum Beispiel. Ja. Ich habe damals einen Brief geschrieben an den damaligen Kulturminister Hartmut König und habe ihm geschrieben, ich brauche ein Auto, um einfach meinen Job auszuüben. Da war ich schon berühmt. Und nee, kann ich nicht hören, kann dir nicht helfen und so, bla. 4 Wochen später krieg ich einen Schein vom VEB Autohaus, bla bla bla. Da steht für mich ein Peugeot, den ich mir abholen soll. Für eine Unsumme von Geld, die ich nicht hatte. Hat mir von Harry Jeske geborgt. Und dann habe ich mein Auto gekriegt. Also es ist schon so, dass du auf der anderen Seite auch verwöhnt wurdest und auch
natürlich. Wenn du hartig warst.
Wenn sie wollten auch, ja.
Ja, wenn sie wollten.
Zuckerbrot und Peitsche. Und
natürlich, man hat sich immer wieder gefragt, wieso machen, was läuft jetzt hier, was machen die da? Und plötzlich habe ich mich in der Waldbühne gesehen in Berlin bei Cool and the Gang mit einem Pass in der Hand.
Ja.
Und habe mich gewundert, dass ich dachte, oh, was ganz besonders, ich gehe jetzt hier auf Waldbühne, Cool and the Gang. Da waren die alle. Ja. Die ganzen Schlageraffen, die Rocksänger.
Ja.
Der halbe Osten stand in der Waldbühne, wie normal. Als wärst in Karl-Marx-Stadt Küchwald gewesen oder so. Und dachte, was ist denn hier los? Und auch da fragst du dich natürlich, wo fängt hier die Verlogenheit an in dem ganzen Ding? Und was ist hier noch ernst und wo soll es hinführen? Ich will es an der Stelle auch mal erzählen. Ja, man hat uns auch Zucker in den Arsch geblasen.
Die Verlogenheit bestand wirklich darin, dass sie alle irgendwo mitgemacht haben und liebkindlich gemacht haben, um in den Westen reisen zu können. Das war nämlich. Und bei vielen, die ich kannte, die dann wirklich ihn auf Rotfront gemacht haben. Ja. Und in Wirklichkeit war eigentlich nur wichtig, kannst du in Westen reisen oder kannst du nicht in Westen reisen. Da warst du nämlich wer.
Ja, ja.
Da warst du wer, wenn du in Westen reisen konntest.
Ja, ja, ja.
Und das hat mich alles furchtbar in der. Und dass ich ja dann ab und an mal in West-Berlin bei meiner Mutter war, ich dachte, ey, was soll der Scheiß?
Ja. Da wurde einem richtig bewusst erst, dass das.
Ja, da hat sich das auch relativiert. Also, hier kannst du ganz normal leben.
Ja,
auch.
Richtig, genau.
Ja. Naja, also ich muss dazu also wirklich sagen, es war für mich die absolut hundertprozentig richtige Entscheidung, weil ich hätte vieles, was ich erlebt habe und da, wo ich jetzt heute bin, wäre ich nicht, wenn ich da
eben wäre. Sehr gute Stelle, um hier den Break zu machen.
Genau.
Wir haben jetzt sehr ausführlich über dieses Thema geredet, weil es wichtig ist, weil es für alle, die wir in diesem Lande da groß geworden sind, auf irgendeine Art und Weise zu Ende ging und sich widergespiegelt hat in der ganzen Wendezeit. Das haben wir besprochen, das finde ich gut. Und jetzt gucken wir aber wirklich in die Zeit, die du danach erlebt hast.
Ja.
Mein lieber Freund, und da siehst du heute im Schlossparktheater in Steglitz und in Darmstadt.
Eine Komödie in Dresden.
Und die Litte da
ist. Und Fairhaus. Wir könnten noch lange so weitermachen.
Ja.
Am Titisee warst du auch mal. Habe ich bei Facebook gesehen. Habe ich auch eine kleine
Bindung dazu. Da haben wir gespielt, stimmt. Am Titisee Neustadt, ja klar.
Ja, also im ganzen Land rum.
Ich spiele seit 2010 in so einer, jetzt inzwischen ist es eine Trilogie. Nächstes Jahr kommt noch was dazu. Da spiele ich diese Hausfrau Doris Bertram. Geschenk am Rest meines Lebens sozusagen. Mehr kann einem ja nicht passieren, als so eine Rolle zu kriegen, die so viel von mir hat und so viel, wo ich gar nicht, wenn wir proben, wo ich gar nicht überlegen muss. Meine Regisseurin Katja Wolf, die lässt mich auch, die sagt irgendwie, mach das mal so, oder die sagt jetzt mal jemand von da nach da. Aber wie ich rede, wie ich mache, ist also mir wirklich, man lässt mir da alle Freiheiten. Und das ist so toll. Und wir sind Österreich, Schweiz, Luxemburg waren wir und ganz Deutschland. Und ich kenne wirklich also jede Ecke in Deutschland und stelle immer wieder fest, was das für ein schönes Land ist. Und dass wir überall tolles Publikum haben. Also ich mache diese ganze Ost-West-Kiste nicht. Wir haben, also ich kenne Publikum, wie gesagt, Hamburg, die haben uns getragen. Oder jetzt habe ich in Rothenburg ob der Tauber gespielt, 6 Wochen.
Irre. Stück heißt?
Also der erste, das sind ja bis jetzt drei Teile. Der erste Teil hieß Heiße Zeiten, da ging es immer vier Frauen, ne? Vier verschiedene Frauen, also eine Karrierefrau, eine junge Frau, die auf den letzten Drücker noch ein Kind kriegen will, eine vornehme Dame, die in der Ehe unglücklich ist, und ich, Doris Bertram, verheiratet, zwei Kinder und kümmere mich nur um Fritz und den Haushalt. Und also in der ersten Zeit, bei Heiße Zeiten, ging es um die Wechseljahre. Im zweiten Teil, Höchste Zeit, da hat die Karrierefrau geheiratet und war total besoffen und hatte noch, bildet sich ein One-Night-Stand mit Howard Carpendale gehabt zu haben. Was sehr lustig ist. Und im dritten Teil wird gestorben. Ich sterbe im dritten Teil, weil man hat gesagt, ja, die Hausfrau ist die beliebteste Figur in dem Stück. Die muss sterben. Muss ja mal irgendwann aufhören.
Aber die haben das wunderbar gelöst. Ne? Du stirbst relativ zeitig in dem Stück.
Am Ende des ersten Teils.
Ja, genau.
Gegen Herz.
Aber darf ich das verraten? Ich
sag's, ja, klar.
Ja. Aber sie ist nicht weg, Steffi. Sie ist,
sonst würde es ja keinen vierten Teil geben.
es ist wirklich sehr, sehr lustig, sehr gut und es ist wirklich toll. Und was du sagst, ich kann das nur bestätigen, wir hatten sehr, sehr viel Spaß.
Ja.
Und da ist die Lütte. Und wenn die Lütte auftritt, wenn, auch beim ersten Mal so, da geht so ein Raunen durch den, kennst du. Das ist wie bei Lippi, bei Störtebeker.
Ja.
Da, die machen ein Millionen-Ding
da. Dann kommt Lippi.
Und dann kommt der Schlagersänger und alle sagen, oh.
Ja, ja.
Und so ist es auch in dem Stück, wenn die Lütte rauskommt, dann, ja, weil man will dann auch die Lütte sehen.
Ja, das ist doch der Lohn für die ganzen
Jahre. Das habe ich, freue mich da auch. Muss ich ehrlich zugeben. Und meine Kolleginnen sind da auch überhaupt nicht irgendwie, überhaupt nicht, die erkennen das alle. Ich bin ja sozusagen. Letztlich
ist es eine Ensembleleistung, ist ganz klar.
Ensembleleistung und ich bin die Dienstälteste und die freuen sich dann auch mit.
Ja,
aber wie gesagt, der Erfolg ist, überall riesengroß.
Ja.
Und das nächste Jahr, 2025, kann ich sagen, habe jetzt schon 150 Vorstellungen damit.
Hammer, ja.
Super. Ja, und wir machen aber dann, also ist aber Dresden noch nicht mehr drin. Wir spielen es dann im Oktober in Dresden, proben dort gleichzeitig in Dresden für einen vierten Teil.
Ja, irre.
Und da lebe ich wieder. Aber nur deshalb, weil der vierte Teil wird ein Weihnachtsstück.
Ich finde das so toll und so großartig. Und ich so was, wenn ich dir das von Herzen gönne, das ist so toll. Weil wir haben ja nur also auch persönlich so Dinge erlebt, so Situationen, weiß ich noch, wo du angerufen hast, da die Sache mit dem Steuerberater
scheiße.
Das ist, wenn dich sowas im Leben trifft, so aus dem Kalten, darf ich das erzählen?
Ja, natürlich. Natürlich. Ich habe es ja in meinem Buch auch beschrieben.
Ja, genau, richtig. Bam, und plötzlich musst du aus Gründen, weil du jemandem vertraut hast, immer wieder beim Vertrauen, die private Insolvenz.
Ja.
Weil das Finanzamt mit Recht sagt, hallo, Moment. Und dann kannst du nicht sagen, nee, das war doch mein... Sie sind das.
Ja.
Und so eine Scheiße.
Ja, das ist etwas, was ich am besten scheiße finde, muss ich ehrlich sagen. Das sage ich auch ganz laut und deutlich. Ja, weil ich finde, die haben so schwierige Steuergesetze. Und die Steuerberater selber sagen, wir kommen ja nicht mehr nach.
Ja.
Mit den ganzen, das können die ja nicht mehr lernen.
Ja.
Und dieser Steuerberater, der hat einfach war ja nicht sein einziges Opfer, es gab ja mehrere. Der hat einfach nicht abgegeben.
Ja.
Ich bin mit dem zum Finanzamt gefahren und mit dem Anwalt und habe gesagt, bitte, nächste Woche haben Sie, haben Sie.
Ja, ja.
Und dann hat und das Finanzamt, da saßen leider, muss ich dazu sagen, auch welche aus Sachsen. Hier im Westen. Das ist uns ganz egal, Frau Mann, weil ich gesagt habe, Sie dürfen mir nicht alles Geld wegnehmen. Es gibt einen Selbstbehalt von 1200 Euro oder was. Den müssen Sie mir lassen. Ich muss ja irgendwie mich, das kennen wir nicht, das Gesetz. Wirklich so.
Ja,
und du bist in dem Moment auch man müsste eigentlich einen Anwalt nehmen und die anzeigen.
Ja,
aber in dem Moment
bist du auch wieder Geld,
du bist erstmal kostet auch, du bist so hilflos. Ja. Aber ich bin durchgekommen und inzwischen macht das alles mein Mann.
Ja,
und der hat sich, das läuft.
Ja.
Der macht alles, der ist da so gründlich.
Ja.
Und heute kannst du das ja mit Elster, also mit elektronisch machen.
Ja.
Und der macht alles Umsatz und meine Tochter macht es inzwischen alleine. Ja, die kommt dann immer nur noch mal her, lässt meinen Mann drüber gucken.
Ja.
Die macht es inzwischen alleine.
Ja, ja. Also ich wollte ja auch nicht über Steuerprobleme sondern was man so erlebt.
Ja.
Und dass du stehst da einfach wieder auf und sagst, jetzt ist jetzt scheiße, Krone richten und weiter geht's.
Ja,
so ist wie es. Du solche Sachen wegsteckst. Bis hin zu deiner Krankheit jetzt.
Ja.
Da sind wir ja alle, was ist denn jetzt los? Ach, hier die Lütte. Wisst ihr?
Ja.
So. Und wie du das weggesteckt hast, wie du da gekämpft hast. Und es ist so toll, dich heute so gesund und munter hier zu sehen.
Und du warst einer der ersten, die mich angerufen haben, als das bekannt wurde. Du und Lippi.
Ja.
Und Inka.
Ja, ja. Naja, weil wir wissen alle, es kann einen treffen jederzeit.
Jeden.
Und entweder ist man befreundet oder nicht. Und,
ja.
und man braucht Freunde nicht nur, wenn es am YouTube
ist. Ja, ich finde auch, man darf sich aus der Situation dann nicht rausnehmen, weil derjenige braucht dann ein paar
Worte. Ich habe im Bett gelegen und er rief mich an, ich lag im Betten. Da dachte ich, der Kane.
Ja.
Eben, ich habe ihn immer geliebt.
Naja, das gehört eben auch zu so einem Leben dazu,
schön.
So bei aller Kunst und allen tollen Musiken und was man so erlebt hat oder so. Aber es geht den den Menschen jetzt eben überall gleich. Ja. Du fest auf die Fresse, du kriegst Rückenschläge und dann musst du wieder aufstehen. Und es ist erstaunlich, welche Kraft da so in dir steckt.
Ja, das habe ich, man lernt sich ja in so einer Situation sogar selber eigentlich kennen.
Ja.
Von einer ganz anderen Seite. Und ich habe festgestellt, ich bin ein ganz pragmatischer Mensch.
Ja.
Total. Mhm. Also ich habe gesagt, ach so, also früher habe ich immer gedacht, wenn das ist, ne, mach das alle keine Chemo, dann ist es eben vorbei.
Ja.
Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Nee. Ich hatte eine tolle Ärztin, die hat gesagt, ich mache das und das und das mit Ihnen. Eine bessere Behandlung gibt's auf der ganzen Welt im Moment nicht. Also das kriegen, wo Sie hinfahren, kriegen Sie diese Behandlung. Das war eine tolle Frau, der habe ich sofort vertraut. Ich bin ja auch Arzttochter und Krankenschwestertochter. Ja. Also ich habe ja auch immer viel mit Medizin zu tun gehabt. Da steckt auch schon, wie sollte ja auch Arzt werden, da steckt halt auch was in einem drin. Und für mich war das überhaupt keine Frage. Ja, es war überhaupt keine Frage. Ich habe das alle, da habe ich gesagt, aha, das muss jetzt gemacht werden. Die müssen dir da in der Brust eine Biopsie machen. Tut vielleicht weh, vielleicht auch nicht.
Ja.
Hing dann, kriegst eine kleine Betäubung. Ich habe in der Zeit viel gelacht mit der Ärztin.
Ja, ja,
ich lag da und habe gesagt, ich habe ihren Bauch in der Hand. Sagt sie, ja, im Bauch ruht der Frieden. Also so schöne Erinnerung. Ja. Die war eine tolle Ärztin. Die kam zur OP, morgens um 7 kam die in mein Zimmer. Und da war ich schon, bis ich fertig gemacht für die OP, nahm mich in den Arm. Und ich habe gesagt, falls ich heute sterben sollte bei der OP, ich hatte ein super Leben, ich bereue nicht.
Ja.
Na, die gesagt, hier wird heute nicht gestorben, Liebelein.
Heute nicht.
Heute nicht. So. Aber das sind so die Dinger, die einem auch viel Kraft geben.
Ja. Und das ist eine Story, glaube ich, auch, wenn jemand die hört, der selber in einer
Situation
war. Also, könnte ich mir vorstellen, dass man daraus Kraft auch zieht.
Ja, es gibt auch Leute, die mich dann auch angerufen haben und da hat es gewirkt.
Ja.
Ich glaube, du bist für deine Tochter auch ein Vorbild, oder? Mit dieser Lebenseinstellung.
Weil sie vielleicht nicht zugeben, aber.
Naja, ich habe von ihr diesen Satz gefunden, dass sie dich einfach cool findet, weil du total offen für Neues bist und nicht in der Vergangenheit hängst und eben eine Stärke ausstrahlst.
Ist schön, ne? Wenn deine Tochter das sagt, finde ich auch schön.
Ja.
Ich hoffe, dass sie da von mir auch eine mitgekriegt hat.
Nicht nur das Musikalische.
Nee, also sowieso, da ist sie ja sowieso toll. Ja. Nee, ich hoffe, dass sie, aber sie ist auch so eine, was ich an der auch toll finde, also die ist auch absolut ensembletauglich. Die ist, die macht ja auch so Programme mit, wo auch andere Sängerinnen dabei sind. Ich habe noch nie erlebt, dass sie auf irgendeine neidisch war oder gesagt hat, jetzt darf die das Lied singen, ich möchte das singen. Nie. Nie. Nee, die singt es gut.
Ja.
Die ist toll. Also die ist total. Deshalb ist die, glaube ich, da jetzt bei Alpha Will. Ich glaube, die ist da auch ganz wohl gelitten, weil die einfach, die ist sehr professionell, absolut professionell und hat immer gute Laune. Also zu Hause hatte sie die nicht immer, die war ja verschrien, als er klein war. Da konnte die überhaupt nicht leiden, wenn dann irgendwie Presseleute um mich rumstanden und sie war mit. Das ist meine Mutter.
Ja.
oder Schubi, ich hatte ja so einen Manager damals, Schubi, hat sie mir gesagt, jetzt kommt wieder der Wegholer, den kann ich nicht leiden. Er hat mich mal weggeholt.
Manager sind Wegholer.
Ja. Also als Kind war sie manchmal ein bisschen, aber die ist jetzt schon ganz toll.
Ja.
Bin ja zufrieden.
Schön.
Oder?
Eine schöne
Geschichte.
Schöne runde
Sache.
Sache. Behalt dir den Optimismus auf jeden Fall bei. Ich finde es auch schön, dass es dir gut geht und dass wir jetzt die Gelegenheit hatten, hier mal ein bisschen in dein Leben reinzugucken. Jürgen greift nach dem Windbeutel.
Endlich.
Ich glaube, jetzt ist zu Ende.
Ich gucke schon eine Dreiviertelstunde auf diesen Windbeutel.
Leider nur von Koppenrad und Wiesen.
Ja. So, vielleicht haben wir jetzt auch einen Werbepartner.
Wollte gerade sagen.
Einmal gesagt.
Ich wollte es eben sagen. Es gibt viele Hersteller, die wirklich leckere Windbeutel herstellen. Möchte ich mal an dieser Stelle gerne sagen.
Ja, genau, um dem Pressekodex auch gerecht zu werden. Aber nee, schön, danke. Danke,
gerne.
Dass wir hier eine Stunde an deinem Tisch sitzen durften.
Ja,
gerne.
Alles Gute, bleib so, mach so.
Wisst ihr selber,
ne? Viel Erfolg.
Schöne Idee von euch, finde ich. Wirklich toll.